Paul Mason, Postkapitalismus, Grundrisse einer kommenden Ökonomie. In unserem derzeitigen Wirtschaftssystem bestimmen Angebot und Nachfrage bekanntlich den Preis eines Produktes. Gibt es einen Überschuss an Kartoffeln, aber wenige Kartoffelliebhaber, dann sinkt der Preis. Sobald aber eine Kartoffelernte ausfällt und plötzlich aller Welt nach Pommes gelüstet, schnellt er wieder in die Höhe. Und wie sieht es bei neueren Produkten aus, zum Beispiel digitalen Plattformen wie YouTube? Weil es nur wenige richtig gute Clips gibt, aber viele interessierte Zuschauer, ist es nur logisch, dass sie auch... Moment, warum sind die umsonst? YouTube ist nur eines von vielen Beispielen dafür, dass der neoliberale Kapitalismus mittlerweile an der Realität vorbeigeht. Daher hat demnächst wohl sein letztes Stündlein geschlagen. Doch was kommt danach? Es besteht Hoffnung auf eine gerechtere und sozialere Wirtschaftsform in der Zukunft. Wie diese genau aussehen könnte und was wir für einen gesunden Postkapitalismus tun müssen, erfährst du in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Fiat-Geld und Finanzialisierung zerstören den neoliberalen Kapitalismus. Das Wirtschaftssystem, in dem die westliche Welt heute lebt, heißt neoliberaler Kapitalismus oder auch Neoliberalismus. Seine Theorie besagt, dass freie Märkte der beste Weg sind, um den Wohlstand zu fördern und ihn möglichst gerecht zu verteilen. Indem jeder individuelle Bürger eigene Interessen verfolgt, bewirkt er im Endeffekt Gutes für die gesamte Gesellschaft. Leider sieht es so aus, als hätte der Neoliberalismus versagt. Wir sehen das an zwei Zahlen, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, veröffentlicht wurden. In den nächsten 50 Jahren wird das Wirtschaftswachstum in westlichen Staaten stark abflachen, während dort gleichzeitig die soziale Ungleichheit um 40% steigen wird. Das hat mit möglichst viel Wohlstand für viele Menschen nichts mehr zu tun. Ein Grund für das Versagen des Neoliberalismus ist das sogenannte Fiat-Geld. Das Wort ist vom lateinischen Fiat abgeleitet, das so viel wie es werde bedeutet. Dieses Geld ist nicht durch Gold, Silber oder andere Werte gedeckt. Es erhält seinen Wert nur dadurch, dass wir alle daran glauben. Wenn ein Staat zum Beispiel zusammenbricht und niemand mehr denkt, dass er für seine Schulden aufkommen wird, ist auch sein Geld plötzlich wertlos. Sobald eine Finanzkrise auftritt, wird sie mit neuem Fiat-Geld behoben. Allein 2015 druckte die Europäische Zentralbank zum Beispiel 1,6 Billionen Euro, um die Krise abzuwenden, die im Jahr 2009 begann, als einige EU-Mitgliedstaaten wie Griechenland und Spanien ihre Schulden nicht mehr bezahlen konnten. Doch diese Strategie, Finanzkrisen entgegenzusteuern, beseitigt das Problem nicht. Denn je mehr Fiat-Geld im Umlauf ist, desto mehr nutzen die Staaten das Geld, um neue Schulden zu machen. Damit ist die nächste Runde der Finanzkrise bereits vorprogrammiert. Ein weiterer Trend, der unser Wirtschaftssystem langsam auffrisst, ist die zunehmende Finanzialisierung. Damit wird die in den 80er Jahren eingeführte Praxis bezeichnet, stagnierende Einkommen durch Bankkredite auszugleichen. Kreditkarten, Studiendarlehen, Hauskredite und der Kauf auf Raten gehören seitdem für viele Menschen der neoliberalen Welt zum Alltag. Das Problem ist, dass so mit der Zeit mehr und mehr Geld zu einer Art Fantasieprodukt wird. Es entsteht aus Zinsen und Zinseszinsen von mehrfach abgeleiteten Produkten, hat aber nichts mehr mit irgendeinem realen Wert zu tun. Blink Nummer 2. Globale Ungleichgewichte und die Informationstechnologie zeigen, dass unser Wirtschaftssystem veraltet ist. Es gibt noch zwei weitere Faktoren, die den Neoliberalismus langsam aushöhlen, sodass er nicht mehr lange funktionieren kann. Das sind zum einen globale Ungleichgewichte und zum anderen die neuen Informationstechnologien. Globale Ungleichgewichte bezeichnen die Differenzen zwischen dem Import und Export von Gütern, Dienstleistungen und Investments. Die Staaten mit dem größten Defizit, die mehr importieren müssen, als sie exportieren können, sind die USA und die meisten europäischen Länder. Exportweltmeister hingegen sind, abgesehen von Deutschland, vor allem China, Japan, die meisten asiatischen Länder und die arabischen Ölstaaten. Diese Ungleichgewichte zwingen die Staaten mit großen Defiziten in Kredite, die eigentlich zu hoch sind. Das sehen wir an der Finanzkrise, die seit 2008 Europa belastet. Griechenland hatte Kredite aufgenommen, die so hoch waren, dass keine Chance mehr bestand, sie alle zu bedienen. Der einzige Ausweg aus der Schuldenspirale waren eine strenge staatliche Haushaltspolitik und ein Sparprogramm, mit dem das Land vom Regen in die Traufe kam. Denn zusätzlich zu den Schulden verloren tausende Menschen durch Kürzungen ihren Job und wurden in die soziale Armut gedrängt. Die Finanzkrise war ein Warnruf, der aufrüttelte und zeigte, wie wenig nachhaltig der Neoliberalismus ist. Auch die Revolution der Informationstechnologie lässt den neoliberalen Kapitalismus ganz schön alt aussehen. Die neoliberale Idee basiert auf dem Eigentum. Doch das Konzept des Eigentums fängt in unserer Welt der Informationen immer mehr an zu bröckeln. Wer kann zum Beispiel den Wert von Wikipedia messen? Wie viel Zeit und Geld hat die Online-Enzyklopädie gespart? Wie viele Gewinne ermöglicht? Wikipedia gehört niemandem und allen gleichzeitig. Damit ist der Neoliberalismus schlicht überfordert, denn Informationsgüter widersprechen den neoliberalen Marktmechanismen fundamental. Und es ist zu erwarten, dass es in der Zukunft eher mehr als weniger von ihnen geben wird. Der Neoliberalismus hat also nicht nur das Problem, dass er sich immer tiefer in finanzielle Krisen verstrickt, sondern er passt auch einfach nicht mehr zur heutigen Realität. Kein Wunder, dass er momentan ins Stocken gerät. Fiatgeld, Finanzialisierung, globale Ungleichgewichte im Handel und die Revolution von Informationstechnologien haben seinen Motor aus dem Takt gebracht. Blink Nummer 3. Der Kapitalismus entwickelte sich in Zyklen, doch heute gerät die Entwicklung ins Stocken. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Nikolai Kondratjew, ein russischer Wirtschaftswissenschaftler aus dem frühen 20. Jahrhundert, war einer von den Mutigen. Er behauptete, dass sich das kapitalistische Wirtschaftssystem an jede Krise anpasst, anstatt zusammenzubrechen und in Krisen unterzugehen. Für diese Aussage wurde Kondratjew verhaftet und er verbrachte 8 Jahre als politischer Verräter wegen antisowjetischer Umtriebe im Gefängnis, bevor er 1938 von einem Erschießungskommando hingerichtet wurde. Seine Theorie war plausibel, aber sie widersprach dem marxistischen Dogma. Kondratjew stellte die These auf, dass die Wirtschaftsgeschichte durch lange Zyklen von 50 Jahren bestimmt ist. Er ging davon aus, dass es nach jeweils ca. 25 Jahren Aufschwung zu einem ebenso langen Rückgang der Wirtschaftskraft kommt. Dabei wird der Aufschwung jeweils durch die Einführung neuer Technologien, neuer Geschäftsmodelle, neuer Länder im Weltmarkt und einen leichteren Zugang zu Kapital befördert. Die Abwärtsphasen enden normalerweise mit einer Wirtschaftskrise, die an hoher Arbeitslosigkeit und Pleiten erkennbar ist und daran, dass die Banken keine Kredite mehr vergeben. Seine Schlussfolgerung war, dass es keine letzte Krise des Kapitalismus gäbe, wie es Marx behauptet hatte. Basierend auf Kondratjews Theorie entwickelte der österreichische Ökonom Josef Schumpeter seine eigene Theorie der Kondratjew-Zyklen und auch andere Wirtschaftsexperten griffen sie immer wieder auf. Aus heutiger Perspektive hat es seit der Existenz der kapitalistischen Ordnung bisher 4 solcher Zyklen gegeben. 1790 bis 1848, 1848 bis in die 1890er Jahre, 1890 bis 1945 und 1945 bis 2008. Der 4. Zyklus wurde hauptsächlich durch die Erfindung des Transistors eingeläutet und der Aufschwung hielt eine ganze Weile. Im Jahr 1973 drängte dann das Embargo der erdölexportierenden arabischen Staaten die westliche Welt in eine Rezession. Von 1945 bis 1973 gab es also keinen Abschwung, aber seit 1973 folgten bereits 6 Rezessionsphasen, die schließlich in der Finanzkrise im Jahr 2008 kulminierten. Aber es sieht so aus, als ob sich dieses Muster momentan verändert. Denn in den 1990er Jahren, als es im 4. Zyklus noch immer bergab ging, gab es plötzlich Anzeichen für den Beginn eines 5. Zyklus, der den 4. scheinbar überlagerte. Grund dafür waren vor allem die neuen Technologien und Investitionen rund um Internet und Mobiltelefonie, die zu einem besser verknüpften Weltmarkt führten. Doch diese Welle ist ins Stocken geraten. Ein Zeichen dafür, dass der Neoliberalismus sich nicht mehr entsprechend anpassen kann. Könnte es also doch sein, dass wir die letzte Krise des Kapitalismus erreicht haben? Blink Nummer 4. Die Informationstechnologie führt uns in eine postkapitalistische Ökonomie. Seit in den 1990er Jahren Computer und das Internet Einzug in unseren Alltag hielten, hat sich der Kapitalismus auf ungeahnte Weise verändert. Um diese Veränderungen zu beschreiben, entwickelte man alle möglichen Modeworte. Informationsgesellschaft, Wissensökonomie oder kognitiver Kapitalismus. Diese Begriffe sind aber eher verwirrend, denn sie sind mit den Konzepten des Kapitalismus nicht vereinbar. Die Informationstechnologie unterwandert das kapitalistische Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Was für Kartoffeln funktioniert, gilt für Informationen eben nicht. Und es gibt immer mehr Produkte, die auf Informationen basieren, zum Beispiel Software, digitale Musik, Online-Nachrichten oder E-Books. Diese Informationsgüter verhalten sich auf dem Markt anders als herkömmliche Produkte. Das liegt daran, dass sie ohne Kosten kopiert und geteilt werden können. Und diese Möglichkeit hebelt das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage vollkommen aus. Die Preisbildung im Kapitalismus benötigt Knappheit, um zu funktionieren. Luft ist zum Beispiel so reichlich vorhanden, dass sie nicht vermarktet werden kann. Keine Knappheit, kein Preis. Doch so gut wie alles andere ist nur begrenzt vorhanden und wird daher auch verkauft und gekauft. Informationsprodukte sind so etwas wie digitale Luft. Ein Link kann auf Facebook so oft geteilt werden, wie wir wollen. Doch nicht nur die Verteilung, sondern auch die Herstellung von digitalen Produkten sieht ganz anders aus, als es der Kapitalismus vorsieht. Durch den Zugang zu Netzwerken und günstige Computer, die sich jeder leisten kann, kann im Grunde jeder Informationsgüter herstellen. Das Paradebeispiel dafür ist Wikipedia. Die Online-Enzyklopädie ist, abgesehen von den Kosten für die Server und die Programmierung, ohne große Investments entstanden. Sie gehört niemandem, die Nutzung ist kostenlos und keiner der über 24 Millionen registrierten Autoren nimmt Geld für die geleisteten Beiträge. Eine Gesellschaft mit kostenlosen Gütern und ohne Eigentumsrechte. Absolut undenkbar für den Kapitalismus. So untergräbt die Informationstechnologie die Prinzipien des Kapitalismus und führt uns langsam in eine postkapitalistische Gesellschaft. Welches System kommt aber in Frage? Blink Nummer 5. Karl Marx' Theorie bietet Lösungen für eine Informationsökonomie, hat aber in Bezug auf das Proletariat Unrecht. Bei neuen digitalen Produkten versagt also die kapitalistische Theorie, denn nach ihr dürften Informationsgüter, die online gratis genutzt werden können, keinen Wert haben. Vielleicht können wir sie aber mit einer anderen Theorie erklären, zum Beispiel mit der marxistischen politischen Ökonomie. Ja, ein paar Antworten finden wir darin. Im Gegensatz zur kapitalistischen Theorie können wir mit Marx' Theorie der Arbeit zum Beispiel den Wert von Informationsgütern messen. Sie besagt, dass der Wert eines Produkts darauf basiert, wie viel gesellschaftlich notwendige Arbeit seine Herstellung erfordert. Dabei rechnet Marx nicht nur die Arbeitsstunden der Person mit ein, im Wikipedia-Beispiel also die Zeit zum Verfassen des Artikels, sondern auch die anderen Produktionsfaktoren, die zur Herstellung nötig sind. Für einen Wikipedia-Autor wäre das ein Computer, der erst hergestellt werden muss, Bildung, die ihm jemand ermöglicht, sowie ein Internetanschluss, der von einem Betreiber bereitgestellt wird. Nach Marx ist es also nicht unbedingt die Knappheit, die den Preis eines Produktes bestimmt, sondern der Wert der Maschinen und Materialien und Leistungen, die in seine Herstellung investiert werden. Eine Vorstellung, die mit den neuen digitalen Produkten gut vereinbar ist. In anderen Punkten irrte der Vordenker des Kommunismus sich allerdings gewaltig. Marx ging davon aus, dass nur das Proletariat, also die Arbeiterklasse, in der Lage wäre, dem Kapitalismus durch Rebellion ein Ende zu setzen. Doch den Kapitalismus gibt es schon seit 200 Jahren und die Arbeiter aller Länder haben ihm bisher noch nicht längerfristig schaden können. Die neuen Gegner des Kapitalismus kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Es sind die Menschen, die bei Wikipedia schreiben, Dinge miteinander teilen und sie reparieren, in den Finanzdistrikten ihre Zelte aufbauen oder zukünftige Fracking-Gebiete blockieren, um ihre Unzufriedenheit mit dem System auszudrücken. Mehr und mehr Menschen in weiten Teilen der Welt sind des aktuellen Wirtschaftssystems überdrüssig geworden und wehren sich dagegen. Doch wie kann der Wandel zu einem besseren System vor sich gehen und wie können wir ihn unterstützen? Blink Nummer 6. Der Übergang zu einem neuen Wirtschaftssystem wird ein lang andauernder Prozess. Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einem Wechsel von einem Wirtschaftssystem in ein neues kommt. Sehen wir uns also einmal die letzte Übergangsphase an. Vielleicht können wir aus ihr etwas darüber lernen, wie der Wandel zum Postkapitalismus aussehen könnte. Vor dem Kapitalismus war die vorherrschende Wirtschaftsform in der westlichen Welt der Feudalismus. Er basierte darauf, dass die Grundherren, meist Adlige oder Kleriker, ihre Länder an Lehnsmänner vergaben. Diese bewirtschafteten die Felder und gaben dafür einen Teil ihrer Erträge an die Landeigentümer ab. Ab dem 15. Jahrhundert wurde dieses System langsam vom Kapitalismus abgelöst. Der Untergang des Feudalismus hatte, ähnlich wie der Kapitalismus, vier wesentliche Gründe. Der erste war eine Reihe schwerer Hungersnöte, die dadurch entstanden, dass die Agrarwirtschaft nicht mehr mit dem rapiden Bevölkerungswachstum mithalten konnte. Der zweite war die Verbreitung des Bankenwesens im 15. Jahrhundert und dadurch aufsteigende Wirtschaftsmächte. Mit der Eroberung der Amerikas um 1500 kam es zudem zu neuen Handelsmöglichkeiten und mehr Wohlstand. Schließlich war die Erfindung der Druckerpresse im Jahr 1450 Anstoß für einen Wandel, denn sie setzte eine wissenschaftliche Revolution in Gang, in deren Verlauf unter anderem auch die landwirtschaftliche Produktion verbessert wurde und die Grundlagen für die Aufklärung gelegt wurden. Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus dauerte mehrere Jahrhunderte. So wird auch der Wandel vom Kapitalismus zum Postkapitalismus trotz der vielen Faktoren, die ihn antreiben, nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein. Wir können aber heute schon erkennen, was die zentralen Entwicklungen sein werden, die ihn voranbringen. Zum einen sind das natürlich die Informationstechnologien, wie wir bereits gesehen haben. Es werden aber auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Der Kampf gegen den Klimawandel wird einer davon sein. Die Menschheit muss in den kommenden Jahren Alternativen zu fossilen Brennstoffen finden, doch der Kapitalismus ist nicht in der Lage, unseren Verbrauch von Erdöl und Erdgas einzudämmen, denn die Märkte verlangen nach diesen Rohstoffen. Dazu kommen zukünftige Probleme in der Bevölkerungsstruktur, insbesondere in den Industriestaaten. Die Menschen werden älter und somit sinkt der Anteil der arbeitenden Bevölkerung. Wer weniger Geld zum Leben hat, konsumiert auch weniger, tauscht und repariert dafür häufiger. Der Übergang zum Postkapitalismus wird also kein Zuckerschlecken, aber er wird passieren. Blink Nummer 7. Der Staat kann den Übergang zu einer postkapitalistischen Gesellschaft unterstützen. Wir können uns den Übergang zum Postkapitalismus wie ein großes gemeinsames Projekt vorstellen, an dem viele zusammenarbeiten, wie Wikipedia. Die Ziele dieses Projektes wären die Beseitigung des CO2-Ausstoßes und ein Markt für Produkte mit praktisch keinen Herstellungskosten oder Arbeitsaufwand. Ein zentraler Akteur dabei müsste der Staat sein, denn er hat viele Möglichkeiten, den Übergang zum Postkapitalismus voranzutreiben und ihn sozial verträglich zu gestalten. Eine Aufgabe der Regierungen wäre es, die Märkte so zu beeinflussen, dass nachhaltige, kollaborative und sozial gerechte Produkte gefördert werden und alles für eine Null-Grenzkostengesellschaft vorbereitet wird. Deutschland hat damit schon angefangen, indem es zum Beispiel regenerative Energien durch Subventionen fördert. Der Mindestlohn ist ebenfalls ein Schritt in diese Richtung. Auch das Steuersystem könnte so angepasst werden, dass es Non-Profit-Organisationen und kooperative Unternehmen unterstützt. Der Staat hat noch andere Möglichkeiten, dem Postkapitalismus einen Schritt näher zu kommen. Er kann zum Beispiel aufhören, alle möglichen Bereiche der Verwaltung zu privatisieren und damit dem kapitalistischen Markt zuzuführen. Gesundheit, Bildung und Transport können auch sehr gut vom Staat selbst bereitgestellt werden. Regierungen könnten es sich auch zur Aufgabe machen, Monopole bewusst zu zerstören, die es Unternehmen möglich machen, überteuerte Produkte anzubieten. Wenn die Auflösung eines Monopols schwierig ist, wie etwa bei einem Wasserversorgungsunternehmen, könnte man das Monopol immerhin zum Staatseigentum machen. Schließlich wäre die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle Bürger ein wichtiger Schritt hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und einer postkapitalistischen Ordnung. Das Grundeinkommen würde das Arbeitslosengeld, die Sozialhilfe und andere staatliche Zahlungen wie BAföG und Kindergeld ersetzen. Und es würde den Menschen Zeit geben, sich ehrenamtlich für Projekte zu engagieren, die nicht am Profit ausgerichtet sind, sondern am Gemeinwohl. Eine postkapitalistische Gesellschaft ist möglich und erstrebenswert. Wir können den Wandel heute und jetzt aktiv mitgestalten. Kollaborative Projekte wie Wikipedia machen vor, wie es funktioniert. Das waren die Blinks zu Postkapitalismus von Paul Mason. Die Quintessenz könnte man wie folgt beschreiben. Der neoliberale Kapitalismus ist nicht mehr zeitgemäß und daher im Zerfall begriffen. 200 Jahre lang hat er sich in langen Zyklen zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und Abschwung bewegt. Fiat-Geld, Finanzialisierung und globale Ungleichgewichte haben ihn jedoch in den letzten Jahrzehnten instabil gemacht, sodass der aktuelle Zyklus vermutlich sein letzter sein wird. Zudem entstehen durch digitale Technologien zunehmend Produkte, die mit der kapitalistischen Wirtschaftsordnung nicht mehr vereinbar sind. Der Übergang zu einer gerechteren, postkapitalistischen Gesellschaft steht unmittelbar bevor. Der Prozess wird jedoch lange dauern und erfordert die Kollaboration von Regierungen und Bürgern. Falls du mit uns kollaborieren willst, teile uns doch mit, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Postkapitalismus als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.